Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Gestern hat die von der Regierung eingesetzte Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ihren Bericht vorgelegt. 628 Seiten wurde er lang und der Bericht hat es politisch in sich. In der Kommission, da gab es zwei Arbeitsgruppen. Die eine Arbeitsgruppe, die hat sich mit dem Paragraph 218 beschäftigt und eine andere Arbeitsgruppe mit Eizellenspende und dem Thema Leihmutterschaft. Wir wollen nun einen Blick auf die Arbeit der ersten Gruppe werfen, denn ihr Arbeitsauftrag war: Wie kann der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches reguliert werden? Mir zugeschaltet ist nun Antje Schrupp, sie ist Journalistin und Politologin. Hallo Frau Schrupp.
Guten Morgen.
Eigentlich könnte man ja jetzt denken, Frau Schrupp, dass die Ampel, die will die Ergebnisse der Kommission zügig umsetzen, aber nein. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der drückt schon mal ein bisschen auf die Bremse.
Was wir in Deutschland nicht brauchen, ist eine weitere Debatte, die die Gesellschaft spaltet. Daher appelliere ich an alle, dass wir hier sachlich reagieren, dass wir sachlich diskutieren, dass wir nicht in eine ideologische Diskussion hier abrutschen.
Ist es jetzt wirklich nur die ideologische Diskussion, weshalb man auf Vorsicht schaltet, oder was steckt da noch dahinter, Frau Schrupp?
Naja, eigentlich ist die Gesellschaft ja gar nicht besonders gespalten in dieser Frage, denn eigentlich sollte das jetzt ein Selbstläufer sein. Es ist ja nicht nur die Expertenkommission für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts, sondern auch 3/4 der Bevölkerung, wie aktuelle Studien zeigen. Und bei den Grünen, Linken, SPD sowieso, da sind um die 90% dafür. Aber sogar unter Katholikinnen und Katholiken befürworten fast 2/3 eine Liberalisierung. Also mehr Mehrheit kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Aber es gibt eben eine lautstarke Minderheit, die jede Liberalisierung im Abtreibungsrecht vehement bekämpft. Und diese Stimmen treten eben leider auch jetzt wieder mit einer maximalen Empörungseskalation auf, auch in ihren Reaktionen auf diesen Bericht. Und das scheint eben so manche in der Ampel zu beeindrucken.
Wer ist denn diese lautstarke Minderheit?
Na, das ist ja schon immer vor allen Dingen die Institution der katholischen Kirche, die sich ja auch schon der Bundestag hat ja schon zweimal für eine Fristenlösung gestimmt. Und jedes Mal ist auf Initiative der katholischen Kirche das dann vor das Verfassungsgericht gekommen. Aber da hat sich auch die Institution inzwischen entfernt von ihren Mitgliedern, die das anders sehen größtenteils. Aber es sind natürlich auch Teile des bürgerlich-konservativen Lagers und es sind auch die Rechtsextremen, die das Thema für sich entdeckt haben, auch als Hetzpotenzial, sag ich mal.
Aber auch sogar bei den Grünen, da herrschte lange Zurückhaltung, obwohl man ja wirklich sagen kann, Parteichefin Ricarda Lang und Familienministerin Lisa Paus, die haben für eine Legalisierung Stellung bezogen. Warum jetzt auch gerade bei den Grünen die Zurückhaltung?
Naja, die Grünen sind ja derzeit bei vielen Angriffen auf die Regierungspolitik die bevorzugte Zielscheibe und ich vermute mal, dass sie sich zu schwach fühlen, ohne die Unterstützung der anderen Ampelparteien da jetzt vorzubrechen, obwohl sie es eigentlich müssten, denn die Grünen sind ja als Partei auch aus der Frauenbewegung hervorgegangen, die das schon immer fordert. Die FDP müsste eigentlich als liberale Partei ja auch für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts sein, aber sie sucht derzeit eher den Schulterschluss mit den Konservativen. Und die SPD wiederum hat feministische Themen traditionell nie so zentral angesehen. Ich erinnere an das berühmte Gedöns von Ex-Bundeskanzler Schröder. Also da ist man zwar theoretisch für eine Neuregelung, aber man will sich damit eben auch jetzt keinen Ärger und Stress einhandeln. Und ja, das ist aus feministischer Sicht alles schon ziemlich enttäuschend, weil hier ist mal ein Thema, das hat die Freiheit und Würde von Frauen in ihrem Kern zum Thema und die Mehrheit der Menschen und die Wissenschaftlerinnen und Experten sind glasklar einig, dass ein Wandel passieren müsste. Ja, aber trotzdem will eine linksliberale Ampelregierung nicht handeln. Und das macht eigentlich schon sprachlos.
Das heißt, ein Wandel, der von der Gesellschaft befürwortet wird, wird von politischen Stellungskämpfen ausgebremst. Anders konnte ich es gerade nicht verstehen.
Ja, genau, so würde ich das verstehen, ja, interpretieren.
Ist es denn ein Fass, das die Ampelparteien nicht aufmachen wollen, weil sie, wie Karl Lauterbach vorhin ja gesagt hat, eine Art Kulturkampf befürchten, den es aber eigentlich aus ihrer Sicht so nicht gibt? Ein Kulturkampf, bei dem man keinen Blumentopf gewinnen könnte sozusagen. Wie ist es denn wirklich?
Ja, genau. Also ich würde sagen, dieser Kulturkampf ist eigentlich schon vorbei. Der war in den 70er Jahren, als der Bundestag zum ersten Mal die Fristenlösung beschlossen hat. 1974 kann man sagen, dass das Verhältnis wirklich noch ungefähr halbe halbe war. Also damals war die Gesellschaft wirklich gespalten, aber ja nicht nur in Bezug auf Abtreibung, sondern in Bezug auf die Infragestellung der traditionellen Geschlechterordnung generell. Also auch Homosexualität war damals nicht akzeptiert bei vielen. Ein liberales Scheidungsrecht, Vergewaltigung in der Ehe war verboten und so weiter. Und heute was sagen, dass es nur noch dieses Gefühl der Spaltung gibt und das wird mit gezielter Propaganda von rechts bewusst erzeugt. Und leider springen dann halt konservative Politikerinnen und Politiker drauf und beeinflussen so auch die Regierungspolitik. Und das hat also gerade zum Thema Abtreibung eben in den letzten Jahren auch international eine starke Dynamik gewonnen und das finde ich schon gefährlich eigentlich.
Das heißt, es hat einen unbeabsichtigten, aber doch direkten Schulterschluss zwischen ganz rechts und Mitte rechts gegeben. Was heißt das dann jetzt für die Belange der betroffenen Frauen konkret? Denn viele müssen Stand jetzt sehr weit fahren für einen Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel.
Ja, genau, das geht auf Kosten der Betroffenen. Wir wissen ja, dass der Zugang zu Abtreibungen in der Praxis schwierig ist, aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Ärztinnen und Ärzten, aber auch die Finanzierung ist schwierig. Es gibt immer noch Stigmatisierungen, es gibt immer noch Gehsteigbelästigung, also dass die Frauen auf dem Weg zur Abtreibung oder zur Beratung eben mit fanatischen Abtreibungsgegnern konfrontiert und so weiter. Und das Problem ist dabei, glaube ich, auch, dass ja nicht alle Menschen davon betroffen sind, sondern nur Menschen, die potenziell schwanger werden können, haben das Problem. Und das sind ja auch nicht mehr alle Frauen, sondern durch den demografischen Wandel gibt es ja inzwischen viele Frauen über 50, sodass die Gruppe der Betroffenen ja immer mehr geschrumpft ist. Und da ist es so ähnlich wie beim Klimawandel. Die Belange der jüngeren Leute können halt leichter ignoriert werden, weil sie bei den Wählerinnen nicht mehr so eine starke Gruppe sind, obwohl eigentlich die Aussagen der Expertinnen klar sind. Und ja, so muss man sagen, dass da Politik gemacht wird auf Kosten einer relativ kleinen, vulnerablen Gruppe von Menschen.
Warum ist denn dieser Paragraph 218 schon seit Jahrzehnten so politisch und moralisch und kulturell umstritten? Der kommt ja immer wieder hoch.
Naja, wir kommen ja aus einer langen patriarchalen Geschichte und die Kontrolle der Gebärfähigkeit ist dabei schon immer ein zentraler Punkt. Und dazu gehört auch das Verbot von Abtreibung, das ja schon seit Jahrhunderten besteht. Ja, und natürlich ist es nicht leicht, so ein Erbe hinter sich zu lassen. Und diese Diskussionen pro und contra finde ich eigentlich auch wichtig zu führen. Und auch die katholische Seite hat dabei Positionen, die in so eine Debatte einfließen müssten. Zum Beispiel, wenn sie sagt, dass wir nicht nur sicherstellen müssen, dass ungewollt Schwangere abtreiben können, sondern dass auch Frauen, die ein Kind wollen, das in materieller Sicherheit und ohne Probleme machen können müssen. Und das ist ja auch nicht immer gewährleistet. Also es gibt viele Aspekte, die auch von der eher konservativen oder katholischen Seite in die Debatte gebracht werden, die gut sind. Ein demokratisches Problem habe ich nur damit, wenn eine bestimmte Glaubensposition für sich beansprucht, 1:1 ins Strafrecht einfließen zu müssen.
Apropos Strafrecht, genau. Jetzt hat die Union ja schon angedroht, das Bundesverfassungsgericht einschalten zu wollen. Mal in Kürze Ihre Einschätzung. Das Bundesverfassungsgericht hat 1993 schon mal entschieden, dass Abtreibung ein Straftatbestand bleiben muss. Würde es diesmal wieder so entscheiden? Was glauben Sie?
Ja, ich bin keine Juristin, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber der Deutsche Juristinnenbund, der ja auch in der Kommission mitgearbeitet hat, hat sich mit dieser Frage beschäftigt und schon konkrete Vorschläge darüber gemacht, wie so eine Neuregelung aussehen könnte, damit sie den verfassungsrechtlichen Ansprüchen genügen würde. Und ich denke, dass die sich da schon ein Bild von machen können. Also, aber das Entscheidende auch für so ein Verfassungsgerichtsurteil ist natürlich eine gesellschaftliche Stimmung, ist ein politischer Wille. Und man muss das ja auch sehen, dass Frankreich zum Beispiel ja kürzlich das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert hat. Und das auch natürlich mit dem Hintergrund, dass wir konfrontiert sind mit einer rechtsextremen, autoritären Propaganda, die weltweit ist und ja das Recht auf Abtreibung untergraben will. Und da muss man sich ja nichts vormachen, dass diese Kräfte, sobald sie die Möglichkeit hätten, alle juristischen Möglichkeiten ausnutzen würden, um faktisch den Zugang zu Abtreibungen wieder zu verhindern. Und so wie das deutsche Recht jetzt ausgestellt ist mit dem 218, hätten Sie da eigentlich leichtes Spiel, wenn es hart auf hart kommt.
Die Reform des Paragraphen 218a, also ist es auf jeden Fall ein Thema, das noch für politische Spannungen sorgen könnte. Frau Schrupp, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
Dankeschön.